Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. Oktober. Heute geht es bei uns um folgende Themen.
Was es für die Menschen, die dort leben, bedeuten würde, kann man eigentlich in zwei Wörtern zusammenfassen, und zwar ethnische Säuberung.
Vor rund einer Woche begann die türkische Militäroffensive auf Nordsyrien. Wir sprechen über die Folgen des Angriffs. Dann befassen wir uns mit Filmperlen aus dem uferlosen Archiv der Berner Kinemathek. Dort flimmert am kommenden Wochenende nämlich der 1000. Lichtspielsonntag über die Leinwand.
Wir haben über 25.000 Kurzfilme im Archiv und aus diesen wählen wir jeden Sonntag ein paar wenige aus. Und das Ganze erhält so ein ganz neues Gesicht und es ist auch immer spannend zu sehen, wie das Publikum dann auf diese Auswahl reagiert.
Sagt der Leiter des Lichtspielsonntags David Landolf im Gespräch. Und
in den 90er Jahren hat man uns Junkies noch überall gesehen und das Buch soll vielleicht auch ein bisschen zeigen, es gibt es noch.
Das neue Buch mit dem Titel «Troffe» von Roland Reichen und Jonathan Lichti dokumentiert in Bild und Schrift den Alltag eines Schwersüchtigen in Bern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Der Berner Gemeinderat hat heute eine Anpassung des Kundgebungsreglementes verabschiedet. Demnach soll neu die Meldung bei den Behörden sowie die Mobilisierung zu Spontandemos nicht mehr gleichzeitig erfolgen können. Wer spontan demonstrieren will, muss sich also ab sofort zuerst bei den Behörden melden. Auch ist im überarbeiteten Reglement vermerkt, dass der Bundesplatz nur für Kundgebungen freigegeben wird, wenn diese von, Zitat, großer nationaler Bedeutung seien und mehr als 1000 Teilnehmende erwartet werden. Während der Sessionswochen des eidgenössischen Parlaments dürfen hingegen Proteste mit maximal 15 Personen auf dem Bundesplatz stattfinden. Das Geschäft liegt nun beim Berner Stadtrat. Dieser wird noch grünes Licht geben müssen für das geänderte Reglement. Die Veranstalter des EPRI steckten in finanziellen Schwierigkeiten. Das schreibt SRF News. 4 Monate nach dem Autorennen, welches unter anderem durch das Schosshaltenquartier führte, warteten immer noch mehrere Lieferanten auf ihr Geld, darunter auch die Stadt Bern. Der Veranstalter schiebt die Verantwortung dafür Demonstrierenden in die Schuhe. Diese hätten bei einer Velokundgebung Sachschaden in Höhe von fast 500.000 Franken verursacht. Daraufhin habe der EPRI mehr Geld investieren müssen in Sicherheitspersonal. Der nächste EPRI soll trotzdem in gut 2,5 Jahren stattfinden. Der Austragungsort ist noch nicht bekannt. Der Rohstoffhändler Gunvor muss 4 Millionen Franken Strafe bezahlen. Dies schreibt die Bundesanwaltschaft in einer Medienmitteilung. Das Genfer Unternehmen habe sich zu wenig eingesetzt gegen Korruption in seinen Standorten an der Elfenbeinküste und im Kongo, so das Urteil. In beiden Ländern seien wichtige Akteure bestochen worden, um Zugang zu erhalten zu den Erdölmärkten. Zu den 4 Millionen Buße hinzu kommen weitere 90 Millionen Franken, welche Gunvor bezahlen muss. Diese Summe entspreche dem Profit, den Gunvor mittels korrupter Geschäftstätigkeiten erwirtschaftet habe, so die Bundesanwaltschaft. Die Deadline für den Brexit rückt immer näher. Finden die Vertragspartner keine Einigung, so kommt es Ende dieses Monats zu einem No-Deal-Brexit. Noch einmal diskutieren dieser Tage also die EU und Großbritannien über den Inhalt eines möglichen Vertrages. Nun gab heute die nordirische Partei DUP bekannt, sie würde das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht unterstützen. Vor allem Vorschläge über ein mögliches Zollreglement seien für die protestantisch-konservative DUP nicht tragbar, so deren Parteichefin. Um im britischen Parlament eine Mehrheit zu erhalten, braucht Boris Johnson jedoch die Stimmen der Nordirinnen. Die EU und Großbritannien müssen also weiter verhandeln. Laut der deutschen Zeitung Die Zeit komme es möglicherweise sogar zu einem Sondergipfel, um die Deadline einhalten zu können. Eine marokkanische Journalistin, welche wegen einer Abtreibung in Haft kam, ist wieder frei. Laut internationalen Medienberichten habe König Mohammed VI. Hashar Raisouni begnadigt. Wegen des Schwangerschaftsabbruchs hätte sie für ein Jahr hinter Gitter bleiben müssen. Raisouni selbst stritt die Abtreibung immer ab, es sei ein politischer Prozess, welcher gegen sie geführt werde, so die Journalistin. Raisouni arbeitet für eine Zeitung, welche bereits mehrfach mit den Behörden aneinander geraten war. In Marokko sind Abtreibungen verboten, außer die Schwangerschaft gefährdet das Leben der Mutter. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es trüb und nass bei maximal 17 Grad und auch am Wochenende wird sich die Sonne kaum durchsetzen können. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 16 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es herrscht wieder Krieg im Norden Syriens. Die Türkei hat vor gut einer Woche ihre Offensive gestartet gegen die de facto autonome Region Rojava. 2012 hatten sich die syrischen Truppen aus Rojava zurückgezogen. Seit damals organisierte sich die Gesellschaft vor Ort nach basisdemokratischen Prinzipien. Feminismus und Ökologie nehmen in Rojava einen hohen Stellenwert ein. Manche Beobachterinnen und Beobachter sagen sogar, dass Rojava als Modell dienen könnte für eine fairere Gesellschaftsordnung auf der ganzen Welt. Nun aber ist das kurdisch geprägte Rojava unter Beschuss. Kerem Schamberger ist Kommunikationswissenschaftler und politischer Aktivist. Letztes Jahr veröffentlichte er das Buch «Die Kurden – Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion». Katrin Hiss hat ihn gefragt, was die Militäroffensive der Türkei bedeute für die kurdische Bevölkerung im Norden Syriens.
Was es für die Menschen, die dort leben, bedeuten würde, kann man eigentlich in zwei Wörtern zusammenfassen, und zwar ethnische Säuberung. Ich finde, man muss diesen wirklich sehr harten Begriff, den ich auch nicht einfach leichtfertig verwende, aber hier benutzen, weil genau das ist, was die AKP und Erdogan vorhaben. Die Ankündigung ist, einen 30 bis 35 Kilometer weit reichenden Gürtel in syrisch-kurdisches Gebiet frei zu kämpfen und dann dort einen Großteil der in der Türkei seit Jahren lebenden syrischen Flüchtlinge anzusiedeln. Diese syrischen Flüchtlinge sind vor allem arabischer Herkunft, die aus anderen Teilen Syriens damals geflohen sind und in der Türkei jetzt leben. Und diese sollen jetzt in dem Gebiet angesiedelt leben, in dem die Kurdinnen bisher gelebt haben. Und das geht natürlich nur, wenn die bisherige dort lebende Bevölkerung vertrieben worden ist. Und wir sehen es auch an den konkreten Zahlen. Innerhalb von einer Woche sind mehr als 250.000 Menschen auf der Flucht. Und das ist wirklich ganz, ganz dramatisch.
Sie haben es gesagt, dass es gibt da ganz verschiedene Angaben, aber man geht davon aus, dass etwa 250.000 Menschen auf der Flucht sind Richtung Süden, also weg von der Kriegsfront. Gibt es überhaupt einen Ort, wo diese flüchtenden Menschen unterkommen können?
Nein, es gibt keinen Ort, an dem die unterkommen können. Das ist ja auch ein großes Problem, da die Region ja selbst jahrelang eine Art sicherer Hafen für Geflüchtete aus anderen Teilen Syriens war. Jetzt müssen die Menschen, die damals die anderen Geflüchteten aufgenommen haben, selber fliehen, aber haben eigentlich nirgendwo hinzugehen. Hinzu kommt, dass gestern so gut wie alle ausländischen Nichtregierungsorganisationen, Hilfsorganisationen, Ärzte und so weiter angekündigt haben, sich aus Syrien zurückzuziehen, weil die türkische Armee in den vergangenen Tagen auch Krankenstationen und auch Krankenwegen bombardiert hat und das somit für sie nicht mehr sicher ist. Das heißt, wir erleben jetzt gerade in diesem Moment, wo wir hier sprechen, eine humanitäre Katastrophe, die mit Genehmigung des Westens geschieht.
Präsident Erdogan erklärt seinen Angriff auch als Selbstverteidigung. Doch gibt es denn überhaupt Grund zur Annahme, dass die Menschen, die eben im Norden von Syrien leben, eine Gefahr darstellen für die Türkei? Oder anders gefragt, gibt es irgendeine Berechtigung für den türkischen Angriff?
Naja, wenn man einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg startet, braucht man natürlich eine entsprechende Sprache, um diesen rechtfertigen zu können. Diese Sprache ist Verteidigung vor Angriffen oder auch Bekämpfung einer sogenannten Terrororganisation. Nichts davon ist richtig. In den letzten 7 Jahren gab es von dem Gebiet Nordsyriens keinen einzigen Angriff auf die türkisches Staatsgebiet. Es wurde ganz penibel darauf geachtet, dass das nicht passiert, damit eben Erdogan keinen Vorwand gegeben wird, um einzumarschieren. Hochrangige kurdische Politiker waren noch vor 4-5 Jahren in Ankara zu Gast und haben dort über mögliche Friedensverhandlungen zum Beispiel gesprochen. Also im Gegenteil, die Kurdinnen und Kurden und auch die demokratische Selbstverwaltung dort hat äußerste Zurückhaltung gezeigt, um keinen Vorwand für einen Einmarsch zu liefern. Aber darum geht es auch Erdogan gar nicht. Es geht ihm um die Bekämpfung jeglicher Form von kurdischer Selbstverwaltung und auch um die Realisierung seiner neo-osmanischen Staatserweiterungspläne. Denn die Erfahrung zeigt, dass überall dort, wo die türkische Armee einmarschiert, sich nicht zurückgezogen wird. Ich meine, das sehen wir seit 1974 in Nordzypern, das besetzt ist seit fast 50 Jahren und eben seit letztem Jahr in Afrin. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass es zu einem Rückzug kommt, sondern im Gegenteil, es werden dort Türkei-staatsähnliche Strukturen geschaffen. Die Gehälter werden in türkischen Lira gezahlt, die Schriftzeichen oder die Tabellennamen in Ortsschildern oder Ortseingängen sind auf Türkisch und so weiter.
Welche Schritte könnten denn Ihrer Meinung nach von der internationalen Politik kommen, um diese türkischen Angriffe zu stoppen?
Erstmal muss man festhalten, dass sämtliche Verurteilungen und auch bisher sämtliche Sanktionsmaßnahmen eigentlich Papiertiger sind, die Türkei nicht wirklich treffen und die auch den Krieg konkret nicht stoppen. Also wenn wir uns zum Beispiel den Stopp von neuen Rüstungsverträgen mit der Türkei anschauen, Spanien, Schweden, Finnland, Norwegen, die Niederlande und auch Deutschland hat sogar sowas angekündigt und teilweise auch in die Tat umgesetzt. Das mag gut erscheinen und ist vielleicht auch ein politisch hartes Zeichen, aber de facto bewirkt es nichts, weil die türkischen Rüstungsbestände gut gefüllt sind und weil in den letzten 15 Jahren sich die türkische Rüstungsindustrie sehr weiterentwickelt hat und sehr relativ autark ist. Also 80% der türkischen benötigten Rüstungsgüter werden selbst in der Türkei hergestellt und ein Waffenembargo würde erst in Monaten oder wenn nicht sogar Jahren irgendeine Wirkung zeigen. Deshalb ist es vor allem eine politische Maßnahme, die nichts bewirkt. Und ich glaube aber auch, da steckt eine gewisse Art von Kalkül dahinter, denn die weltweite Empörung der Gesellschaften über den türkischen Angriffskrieg sind ja wirklich sehr, sehr hoch und sie sollen ja ein bisschen die Emotionen runterbringen, im Sinne von, unsere Staaten tun ja schon was gegen die Türkei, das heißt, ich muss ja nicht selber auf die Straße gehen, ich muss ja nicht selber aktiv werden. Denn wenn man wirklich effektive Sanktionen etablieren würde, dann müsste man über Wirtschaftssanktionen reden, da muss man ganz konkret darüber sprechen, dass wenn türkische Spitzenpolitiker den türkischen Raum verlassen, dass sie festgenommen werden oder man muss darüber sprechen, dass die NATO-Mitgliedschaft in der Türkei beendet wird. Aber all diese Punkte sind nicht Teil der Debatte und deshalb glaube ich eher, dass diese ganzen negativen Äußerungen zum türkischen Verhalten eher dazu dienen soll, die eigene Bevölkerung zu besänftigen und das Zeichen zu senden, wir machen schon was, ihr müsst euch nicht kümmern.
Soweit Kerem Schamberger über die Folgen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien. Sein Buch «Die Kurden – Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion» erschien letztes Jahr. Die ungekürzte Fassung dieses Interviews sowie weitere Infos zur Lage in Rojava gibt es online unter info.rabe.ch. Gleich beschäftigen wir uns hier im Rabe Info mit dem Kino Lichtspiel in der Berner Matte, wo am kommenden Wochenende der 1000. Lichtspielsonntag ausgetragen wird. Und da es im Kino ja bekanntlich nicht nur viel zu sehen gibt, sondern auch viel zu hören, gibt es jetzt zunächst ein wenig Filmmusik auf die Ohren. Hier sind die Pixies mit «Where is my mind?». Yeah.
Rabe Info.
Betrunkene, Rebellen, Spionage, Strick, Motoren, Geister, Zeit oder Ekstase. All diese Dinge haben wenig gemeinsam, doch sie alle waren mal Thema am Lichtspiel Sonntag. Sonntag für Sonntag zeigt das Kino Lichtspiel in der Berner Matte kurlige, düstere, spannende und ja, manchmal auch langwierige Filmperlen aus dem uferlosen Archiv ihrer Kinemathek. Diesen Sonntag feiert der Lichtspielsonntag sein 1000. Jubiläum. Selbstverständlich ist auch David Landolf Leiter des Lichtspiels vor Ort. Wilmar All hat mit ihm gesprochen.
Ich bin seit Beginn dabei, das heißt seit dem ersten Lichtspielsonntag.
Und bist du immer dort?
Fast immer. Wir haben jeden Sonntag einen Lichtspielsonntag, das heißt auch an Weihnachten, Ostern und während den Ferien. Das heißt, ich kann und will auch nicht immer dabei sein, aber ich bin sehr oft dabei.
Die 1000. Ausgabe gibt's diesen Sonntag. Seit fast 20 Jahren also sucht David Landolf im Archiv nach Filmperlen, die das Lichtspiel am Sonntagabend jeweils dem Publikum vorführt.
Der Lichtspielsonntag ist eigentlich aus der Not geboren. Das heißt, wir haben im Jahr 2000 eine kinotechnische Sammlung übernommen und wussten nicht genau, wie wir damit umgehen sollen und wollten möglichst auch eine Öffentlichkeit dafür begeistern. Und haben uns entschieden, eine regelmäßige Veranstaltung ins Leben zu rufen.
Eben den Lichtspielsonntag. Anfangs hätten sie einfach das gezeigt, was sie unter der Woche beim Aufräumen gefunden hätten. Inzwischen aber könnten sie aus dem Vollen schöpfen, sagt David Landolf.
Wir haben über 25.000 Kurzfilme im Archiv. Und aus diesen wählen wir jeden Sonntag ein paar wenige aus, zu einem Thema, zu einem roten Faden. Und das kann ein ganz unerwartetes Gemisch werden von einer Wochenschau, die gefolgt wird, von einem Privatfilm, ein Unterrichtsfilm, vielleicht eher trocken, der dann von einer Werbung begleitet wird. Und das Ganze erhält so ein ganz neues Gesicht und es ist auch immer spannend zu sehen, wie das Publikum dann auf diese Auswahl reagiert.
Mithilfe dieses einfachen Systems ist jede Bestellung, wenn sie die Anlage einmal durchlaufen hat, komplett und zum Versand bereit. Für die Schweiz in den bekannten großen Kartonboxen. Fürs Ausland in starken Holzkisten geschützt, treten die feinen Tobler-Schokoladen als süße Botschafter die Reise in alle fünf Erdteile an.
Die Geschichte des Lichtspiels begann ja im Jahr 2000 im Warmbächli-Areal in einem ehemaligen Schokolatobler-Gebäude. Darum liegt uns dieser Film auch sehr am Herz. Er zeigt die ganze Produktionskette, also von der Kuh sozusagen bis zur Schokolade, die in einer Kiste verpackt wird. Natürlich alles fein säuberlich und sehr detailliert. Und den Schluss, den wir hier hören, zeigt eben, wie rationell dann der Versand dieser Produkte in die ganze Welt funktioniert.
Der Lichtspielsonntag lädt ein, einzutauchen in die Filmgeschichte des gesamten letzten Jahrhunderts. Eine bunte Mischung aus Stumm-, Schwarz-Weiß- und Farbfilmen wird zusammengemixt und abgespielt.
Die Filme zeigen wir eigentlich immer im Originalformat auf Originalprojektoren. Das heißt, es rattert auch im Hintergrund oder es surrt im Hintergrund. Manchmal zeigen wir nur Ausschnitte, da haben wir dann verschiedene Projektoren, die wir nebeneinander aufstellen und hüpfen dann während der Vorführung vom einen zum anderen Projektor. Es gibt Filme, die keine Tonspur haben, da suchen wir dann eine entsprechende Tonspur. Manchmal spielt auch jemand live auf dem Klavier dazu. Das heißt, wir versuchen eigentlich den originalen Vorführkontext wiederherzustellen.
Gerade weil das Lichtspielarchiv so viele verschiedenste Schätze enthält, aus Filmbeständen von Firmen über Schul- bis zu Privatkellern, kommt es auch immer wieder zu ungeahnten Überraschungen.
Wir hatten schon Gäste im Publikum, die nach der Vorstellung zu uns kamen und sagen, ich habe meinen Bruder gesehen, ich wusste gar nicht, dass er in einem Kurzfilm mitgespielt hat. Das war ein Werbefilm für einen Vorkurs fürs Militär. bei dem Jugendliche im Tessin ein Lager gemacht haben und da fröhlich zusammen Musik gespielt haben und gebadet und sonst irgendwelche Aktivitäten gemacht haben. Und da hat eben eine alte Frau im Publikum ihren damals jungen Bruder auf der Leinwand entdeckt.
Das ist ein Traum. Du bist ein Schatz.
Ich hab's ja gesagt. Zum Aspern muss man, wenn man exklusive Schuhe oder eine Tasche will.
Oh, so eine Krokodil-Tasche hätte ich schon lange gern gehabt.
Molly, jetzt fahren wir mit dem feinen Martikach in die Ferien in den Süden.
An dem Bubenbergplatz kann man Bäume einkaufen.
So einen Bummel am Bubenbergplatz müssen wir bald wieder machen.
Ja, zur Feier des 1000. Jubiläums des Lichtspielsonntags gibt's nächsten Sonntag ein Spezialprogramm. Start ist schon ab 4 und nicht wie sonst üblich um 8 Uhr mit einem kleinen Best-of und weiteren Überraschungen aus der Schweizer Filmgeschichte. Mehr Infos dazu gibt es unter www.lichtspiel.ch.
Radar Info. Kultur.
Am Anfang stand ein Schulprojekt, und zwar dasjenige von Jonathan Liechti. Dieser ließ sich zum Fotografen ausbilden und war auf der Suche nach einem Langzeitprojekt. Ihn hat das Thema Drogensucht interessiert und in der Wege Weierbühl ist er dann auf Peter Reichen gestoßen, genannt Pitt. Pitt ist seit 25 Jahren schwer drogensüchtig. Während einem Zeitraum von rund 4 Jahren hat Jonathan Liechti Pitt mit seiner Kamera begleitet. Rund 100 der entstandenen Bilder sind nun im Buch «Druffe» erschienen. In «Druffe» sind aber nicht nur Liechtis Bilder zu sehen, abgedruckt sind auch 18 Episoden aus dem Leben von Pitt. Verfasst hat diese Texte Pitts jüngerer Bruder, der Schriftsteller Roland Reichen. Ein Beitrag von Gisela Feutz.
Was ich einfach noch sagen will, in den 90er Jahren hat man uns Junkies noch überall gesehen. Und das Buch soll vielleicht auch ein bisschen zeigen, es gibt es noch.
Peter Reichen, genannt Pete, ist einer dieser Junkies. In den 90er Jahren gab es im Berner Kocherpark eine offene Drogenszene. Süchtige Menschen, die sich in aller Öffentlichkeit einen Schuss setzten, waren allgegenwärtig. Heute sind Junkies praktisch aus dem Stadtbild verschwunden. Ab und zu wird man am Bahnhof vielleicht noch um einen Stutz angebettelt oder man sieht ein Gedränge vor der Hodlere, dem Injektionsraum an der Hodlerstrasse. Soeben ist ein Buch herausgekommen, in welchem ein süchtiger Mensch porträtiert wird, der ein Leben abseits der öffentlichen Wahrnehmung führt. Piets Leben. Druffe heißt das Buch, darin enthalten 102 Fotografien und 18 Texte, welche Piets Alltag dokumentieren. Die Fotos geschossen hat Jonathan Liechti.
Am Anfang hat es stundenweise angefangen, dann hat er auch mal einen Tag mitgefahren zu seinen Eltern nach Spiez. Und dann haben wir immer so zu gewissen Ereignissen oder haben wir so wie probiert herauszufinden, was macht sein Leben aus, wo ist sein Alltag, was ist prominent. Und dann zu so Sachen, zu einzelnen Terminen wie abgemacht und das war regelmässig, unregelmässig gewesen.
Rund 4 Jahre lang hat Jonathan Liechti Piet Reichen begleitet und fotografiert. Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass er bei diesem Projekt mitmachen wolle, sagt Pete.
Ja, für mich ist es in erster Linie schon ein bisschen präventiv, dass man vielleicht nicht gerade den Weg im Leben so einschlagen sollte, den ich eingeschlagen habe.
Nebst den rund 100 Fotografien finden sich im Buch «Truffe» auch 18 kurze Geschichten, die alle eine Episode aus Pietes Leben erzählen. Verfasst hat diese Geschichten Pietes Bruder Roland Reichen, der Schriftsteller ist.
Der Piet hat mir zum Teil von sich aus, zum Teil auf Nachfrage, Episoden aus seinem Leben erzählt. Auch über einen Zeitraum von vielleicht 3 Jahren hinweg haben wir uns unregelmässig gesehen. Und ich habe das dann daheim im Computer verschriftlicht und bin dann nochmal zu ihm und dann haben wir beide drüber geschaut und dann hat er, was nötig war, hat er noch ein bisschen korrigiert. Im Allgemeinen hat er wenig korrigiert, aber so zwei, drei Mal hat er schon gefunden. Zum Beispiel einmal habe ich ihm noch so ein bisschen Überlegungen aus meiner Sicht ins Maul gelegt und da hat er dann schnell gefunden, nein, das ist nicht so. Oder einmal habe ich eine Geschichte so ein bisschen gar kurz abgekürzt. Das geht jetzt um ein Hündchen, das von jemandem auf der Gasse, also ein Kollege so zuhütet, und der Kollege verkauft es aber für Drogen. Und das habe ich zuerst ganz knapp geschrieben gehabt. Da hat er dann schon gefunden, nein, also die Geschichte ist ein bisschen komplizierter gewesen, das und das gehört auch noch rein. Und ja, bei der Geschichte ist es eigentlich so ein bisschen darum gegangen, eben auch so Bereiche abzudecken, Freunde, Erlebnisse auf der Gasse, Leben in der WG, dass das eben wirklich so ein bisschen insgesamt aus den Episoden man doch so ein bisschen, ja, Art Porträt von Pete herüberkommt, eben zusammen mit dem Foto.
In den 18 kurzen Episoden aus Pete's Leben lesen wir über die Anfänge seiner Drogensucht, als Pete verliebt war in ein Mädchen, das Heroin schnupfte. Wir sehen, wie Pete mit glasigen Augen Menschen um Geld anschnurrt, wie er im Injektionsraum an der Hodlere eine Spritze aufzieht. Wir lesen, wie er den Trainingsanzug verkauft, den ihm die Mutter zum Geburtstag geschenkt hat, um mit dem Geld Kokain kaufen zu können. Das Buch «Truffe» dokumentiert aber nicht nur Pete's Suchtseite. Wir sehen ihn auch im Supermarkt beim Einkaufen mit der Mama, beim Minigolfspielen. Wir lesen, wie er dem gebrechlichen Vater bei der Gartenarbeit hilft. Ihr Buch «Truffe» soll süchtige Menschen wieder vermehrt in den Fokus der Gesellschaft rücken und vielleicht sogar mithelfen, eine Grundsatzdebatte anzustoßen, hoffen die Macher Jonathan Liechti und Roland Reichen.
Ja, es ist sicher ein Buch ein bisschen gegen zu vergessen von Leuten, wo man schnell mal herandrängt von der Gesellschaft. Ein bisschen eine Aufforderung herzuschauen, eine Aufforderung, sich damit zu beschäftigen und irgendwie auch zu merken, ohne Süchtigen hat ein familiäres Umfeld, ohne Süchtigen ist ein Mensch und hat eine Persönlichkeit, die sehr liebenswürdig ist und wo neben der Sucht auch viel Lebenswertes zulässt.
Aus meiner Sicht geht es vor allem auch darum, zu dokumentieren, wie lebt jemand, der schwersüchtig ist, heutzutage in Bern. Eben, ich glaube, das ist auch ein Leben, das einem grossen Teil der Leute gar nicht so geläufig ist. Und ja, also neben dem Dokumentarischen denke ich einfach, dass ich an das Buch ganz viele Fragen anschliessen betreffend Drogenpolitik, Drogenliberalisierung, aber letztlich auch Menschenbild. Also wenn wir eine Gesellschaft, wo die Leute gesund leben, viel arbeiten, kein Problem machen, was macht man, wie jemand das aus Krankheitsgründen nicht kann, dass es wirklich eine Debatte vielleicht anstößt in dieser Art. Ja.
Fotograf Jonathan Liechti und Schriftsteller Roland Reichen sowie den porträtierten Pete Reichen haben wir gehört. Das Buch «Truffe» wird heute Abend im Dreigänger getauft. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 17. Oktober. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über modernen Antisemitismus in Europa. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Wilma Rall und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.